Ich möchte euch heute am Anfang mal ein paar solche Dinge auch mitgeben, mal eine kurze Zusammenfassung zusammengerafft, dieses, wie man das einordnen kann. Und zwar machen wir dann auch weiter, wie man das im Zusammenhang mit biblischer Prophetie von den Propheten, die ja gesprochen haben, und dann, was die Bibel dazu sagt, dass wir dort einen Zusammenhang sehen, wie man diese Dinge einordnen kann. So, ich schicke schon mal voraus, einen Satz, den ich jetzt mehrmals gelesen habe, seit dieser Krieg angefangen hat, am 24. Februar, den fand ich sehr gut. Und wo dort diese Aussage, was zuerst stirbt im Krieg, ist die Wahrheit. Was zuerst stirbt, ist die Wahrheit. Und das ist tatsächlich so, weil dieser Krieg ist auch, wird auf der Ebene der Kommunikation geführt. Nie zuvor hat es so eine kriegerische Auseinandersetzung gegeben, wo diese Personen vor Ort, sei es die Soldaten, die Berichterstatter, ich wundere mich, wie die da aushalten, inmitten von Bombenangriffen, und da machen die immer noch ihre Reportagen. Ne? So, aber selbst von den einfachen Leuten, die filmen aus ihren Fenstern heraus Raketeneinschläge und dies, das und jenes. Ja, und noch nie war das so auf den medialen Podien oder Webseiten verfügbar, dass man diese Dinge schauen kann. Deswegen hat auch Russland die ganzen Plattformen geschlossen, ja, sozialen Netzwerke, dass keine Informationen von außen auf ihre Leute kommt, sondern dass die russische Propaganda aufrechterhalten wird. So, also ich schicke schon mal voraus, weder die Mainstream-Medien noch die Alternativmedien berichten die ganze Wahrheit. Alles ist irgendwo eingefärbt von Desinformation. Und dieser Krieg wird auf dieser Basis auch ein Stück mit geführt. Ja? So, aber was überwiegt, ist russische Propaganda. Und das hat mich so stark erinnert an die Zeit, wo wir hier in der DDR das erlebt haben. Die russische Besatzung und die ganze Propaganda, die wir von diesem kommunistischen System hier erlebt haben. Vieles wird mir jetzt, sag ich, das habe ich da alles schon mal als Jugendlicher erlebt. So, und wir wollen uns heute mal auf eine Sache konzentrieren, und zwar, wie sehen die ukrainischen Christen diesen Konflikt? Wie haben sie das von der Vergangenheit her gesehen und wie ordnen sie das ein vor Ort? Das ist erstmal ganz wichtig, weil die anderen Informationen von den Medien und die Hintergrund, das kommt von Menschen, die das von ihrer Sichtweise her beurteilen, etwas damit bezwecken. Aber lass uns mal das betrachten, wie die Christen vor Ort das sehen. So, und wie Oleg mir immer wieder sagte, sie haben ein anderes Geschichtsverständnis als wie wir. Auch was die Zeit des Zweiten Weltkrieges betrifft, für sie ist oder war Stalin viel schlimmer als Hitler. Stalin hat viel mehr der eigenen Bevölkerung umgebracht, als wie die Sowjetunion Opfer hatte im Zweiten Weltkrieg. Er hat 40 Millionen seiner eigenen Bürger umbringen lassen. Und für sie war das immer diese Gefahr, die von ihm ausging. So, und Stalins Machtbestrebungen waren ähnlich gelagert wie die von Hitler. Das heißt, die zwei hatten denselben Geist, aber in unterschiedlichen Gewändern. Und so gab es auch damals diesen Nicht-Angriffspakt zwischen Hitler und Stalin. Und während Hitler erst Polen angegriffen hatte, dann ging es Richtung Westen, Frankreich und rüber England und so weiter. Und diesen Westfeldzug Hitlers hat Stalin finanziert. Das heißt, während Hitler westwärts gezogen ist, hat Stalin waggonladungsweise Nachschub, Munition, Waffen und so weiter an das Dritte Reich, also das Nazireich, geliefert. So, und sein Ziel war, dass wenn Hitler bis zum Westen durchgedrungen ist, Europa, dass er dann kommt und alles einnimmt. Also das Ziel dieses antichristischen, kommunistischen, imperialistischen Geistes war schon immer die Herrschaft über ganz Europa. So, und so gab es die Konfrontation dann mit Hitler, und er ist ja dann 41 in die Sowjetunion einmarschiert. So, aber dieser Grundgedanke dieses russischen Imperiums war immer ganz Europa, die Herrschaft über ganz Europa. Und jetzt kommt ja viele Aussagen von Putin, kommt da jetzt sehr bekannt vor, die er jetzt etwas zurückhält, aber bevor es zum Krieg kam, hat er immer seine Forderungen gestellt, nicht nur die Ukraine, ist nur der Anfang, sondern auch alle Abrüstung in allen Staaten, die nach 1997 zur NATO gekommen sind, das betrifft die baltischen Staaten, Polen, Rumänien, Tschechien, Slowakien, Ungarn, Bulgarien und so weiter. Also komplette Abrüstung und Rückzug der NATO-Armeen bzw. der Amerikaner aus diesen Ländern bis zurück, dass er forderte, dass die Amerikaner sich komplett zurückziehen aus ganz Europa. Und er hat gesagt, Europa gehört uns. So, merkt ihr? Und wenn du weißt, was in der Vergangenheit geschehen ist und was Stalin auch schon vorhatte und was seine Beweggründe waren, dann verstehst du das, was dahinter steht. Der Konflikt mit der Ukraine hat nicht nur jetzt begonnen, und die NATO hat definitiv ihren Anteil dran. Ja, das kann man nicht verleugnen. Die NATO, diese Osterweiterung und auch diese Finanzierung dieses Umsturzes auf dem Maidan, das hat die USA hat schon ihren Anteil daran. Ja, definitiv. Kann man nicht wegstreichen. So, aber der Konflikt zwischen Ukraine und Russland, der begann schon weitaus vorher. Ich gehe nicht zu weit zurück in die Geschichte, sondern nur bis in die 1930er Jahre. Das heißt, nach der Oktoberrevolution hat die Ukraine ein Stück Selbstständigkeit erhalten. Man hat dann angefangen, in den 20er Jahren wieder zurückzufinden zu einer eigenen Identität und eigenen Kultur, eigene Sprache. Und man hat einfach versucht, eine eigene Identität als ukrainisches Volk wieder aufzubauen. Denn man muss durchaus wissen, und das haben die Leute mir vor Ort alles erklärt, auch ein Weißrusse hat mir das erklärt vor kurzem, dass die genetischen Wurzeln, also die Wurzeln der Ukrainer, ganz eng verbunden sind mit den Weißrussen, dass das Slawen sind von ihrem Ursprung her, aber die russischen Völker ist ein Mix von Asiaten. Ja? Und dass das keine Brüder in dem Sinne wären. So, das heißt, nach der Oktoberrevolution in den 20er Jahren haben die Ukrainer doch dieses Nationalbewusstsein wieder erlangt und wollten ihre eigene Identität wieder herstellen. Daraufhin gab es dann Anfang der 30er Jahre mehrere Hungersnöte in dem stalinistischen Reich. Und da merkt man, dass da kein Segen drauf liegt. Obwohl die Ukraine war die Kornkammer gewesen, Europas. So, und dann gab es Hungersnöte. Aber speziell in der Ukraine wurde diese Hungersnot von Stalin politisch genutzt, sodass ca. 3 Millionen, die Ziffern gehen ein bisschen auseinander, 3 Millionen Ukrainer damals das Leben, sind einfach verhungert. Stalin hat die verhungern lassen. Und hat die Führung der Ukraine damals irgendwann nach Sibirien ins Exil abtransportiert. Und er hat diese Hungersnot praktisch politisch genutzt und hat dann Auflagen gestellt, sie mussten so und so viel Getreide für das ganze Reich abführen, sodass die Bauern regelrecht verhungert sind in Millionenhöhe. So, er hat dort einen Genozid im Prinzip schon verursacht. Und mit dem einzigen, warum hat er das gemacht? Der Grund war, um die Identität dieser Ukrainer auszulöschen, sodass sie sich eingliedern in das gesamtrussische Reich. Und dieser kommunistische Geist hat, für ihn ist etwas ein Dorn im Auge. Das ist, wenn eine Volksgruppe eine Nationalität zu ihrer Identität findet. Ja? Im Kommunismus muss alles gleichgeschaltet werden. So, und das hat er versucht, damit auszulöschen. Parallel, also die Ukraine auszuhungern. Was macht Putin jetzt? Genau dasselbe. Er belagert die Städte wie Mariupol. Jetzt ist er an Mykolaiv dran. Er will einen Belagerungsring jetzt vollenden, um Kiew, um die Stadt auszuhungern. Aber gerade in dem Mariupol, Sascha und Sveta haben dort einen befreundeten Pastor, der schon über 30 Kinder aufgenommen hat in seiner Familie, der geschrieben hat, schickt mir das und das, aber jetzt kommt da nichts mehr an. So, das ist mittlerweile so, dass es ähnlich ist wie damals zu Stalins Zeiten. Und sie haben kein Trinkwasser mehr, sie nehmen das Wasser aus dem Schwarzen Meer. Das heißt, ihr Tee schmeckt nach Salz. Und sie suchen sich ihre Lebensmittel noch zusammen, Hunde werden geschlachtet. Jedenfalls läuft das jetzt zur Zeit unten ab. Und es ist derselbe Spirit dahinter, weil dieser kommunistische Geist hat keinerlei Achtung vor dem Leben eines Menschen. Weder er hat keine Achtung vor dem Leben eines sogenannten Feindes. Deswegen geht man jetzt gezielt und grausam gegen die Zivilbevölkerung vor. Erst sagt man, man targetiert, also man zielt nur auf Militäreinrichtungen, aber mittlerweile sind ganz gezielte Wohngebiete, Krankenhäuser, Geburtskliniken im Visier dieses grausamen Diktators. Hitler war genauso, Stalin genauso, Putin. Das ist derselbe Geist, versteht ihr? Keine Achtung vor dem Leben eines Menschen. Und der Plan wird durchgezogen, ungeachtet der Verluste an Material und Mensch. Deswegen wird der russische Soldat heutzutage in der Ukraine genauso verheizt als Kanonenfutter wie im Zweiten Weltkrieg. Das sind Wehrpflichtige, die jetzt teilweise mit eingezogen werden, die zu Mehrjahresverträgen gezwungen sind, die gar nicht wissen, wo sie sich befinden und dann als Kanonenfutter verheizt werden. Deswegen gibt es doch eine ganze Reihe von ihnen, die die Waffen niedergelegt haben und gesagt haben, wir gehen in ukrainische Gefangenschaft, das ist nicht unser Krieg. Und wir lassen uns hier nicht als Kanonenfutter da verheizen. So, dann musst du eines wissen. Stalin hat seine Gefangenen, die in deutscher Kriegsgefangenschaft waren, immer als Volksverräter gesehen. Der Oleg hat mir erzählt, als die deutsche Armee einmarschiert ist und hat, die Russen waren damals überrascht, waren hunderttausende Kriegsgefangene. Die wurden alle im südlichen Teil von Russland irgendwie in riesen Camps gelagert und die Deutschen waren gar nicht in der Lage, sie zu versorgen mit Nahrungsmitteln. Und da ist damals Stalin angeschrieben worden und hat gesagt, schick wenigstens ein Schiff über das Schwarze Meer mit Lebensmitteln für deine Gefangenen. Stalin hat es komplett abgelehnt, hat seine Leute lieber verhungern lassen. Das heißt, die Kriegsgefangenen, die nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt sind, nach in die Sowjetunion, ebenso wie alle Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, wurden auf der Stelle in die Gulags nach Sibirien überführt. Von einer Gefangenschaft in die nächste. Warum? Er sah sie als Volksverräter. Weil ein Soldat hat bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen und sich nicht gefangen nehmen zu lassen. Und so haben auch viele dieser russischen Soldaten jetzt Angst, die jetzt sich in der ukrainischen Gefangenschaft befinden, wenn sie ausgetauscht werden, wenn sie nach Hause kommen, dass ihnen dasselbe Schicksal blüht. Aber das ist dieser Geist dahinter. Keine Achtung vor dem Leben eines Menschen, weder vor dem anderen noch des eigenen Volkes. Es wird alles verheizt, um die eigenen Ziele, die eigenen egoistischen Ambitionen dieses imperialistischen, antichristlichen, kommunistischen Weltreichs durchzuziehen. So, dieser Sachverhalt, dann hast du damals 1939, 40, hat Hitler diesen Blitzkrieg gegen Polen geführt und 4 Monate später hat Stalin gedacht, ich mache dasselbe. Und Sascha hat mir das auch ein Stück erklärt, jetzt wo er bei uns war. Und ist Stalin einmarschiert auf der ganzen Länge der Frontlinie nach Finnland. Da gab es diesen russisch-finnischen Krieg und er wollte sofort sein Gebiet dort erweitern, weil auch die Finnen, das war wohl nach der Oktoberrevolution, haben die ihr Land wiederbekommen, unabhängig geworden. Und das hat ihm nicht gepasst, eine eigene Identität. Und er wollte ganz Finnland wieder unter den Einfluss des stalinistischen Reiches bringen. Und da ist dort mit Größenordnung eingefallen, genauso wie jetzt in der Ukraine, mit 500.000 Mann Übermacht gegen eine winzige finnische Armee. Aber die haben genauso taktisch klug gekämpft wie die Ukrainer jetzt, in kleinen Verbänden und so weiter, und haben die Russen dann, russische Armee, dann mürbe gemacht. Und haben sich dann zurückgezogen nach ein paar Monaten, die russische Armee mit 500.000 sind bloß 300.000 zurückgekommen. Die restlichen sind in Finnland irgendwo auf der Strecke geblieben. So, also ohne Rücksicht auf Verluste. Ne? Gebietseinnahme, und das ist europäisches Gebiet. Versteht ihr? So, und denselben Sachverhalt hast du jetzt ein Stück wieder. Belagerung, Aushungerung von ukrainischen Städten. Und gleichzeitig hat Putin angekündigt vorgestern, dass er seine Truppen jetzt aufstellen will an der russisch-europäischen Grenze. Und das betrifft die baltischen Staaten und Finnland. So. Gestern hat der Geheimdienst der Ukraine, die haben rausgegeben oder haben aus ihren Informationen, was schon François als Prophet gesagt hat, viele andere Experten gesagt haben, die Ukraine ist erst der Anfang. Und wenn er diesen Krieg gewinnen gewinnen sollte. Das nächste sind die baltischen Staaten und danach kommt Polen. Je nachdem, wie die NATO reagiert. Das heißt, dieses Großmachtstreben hört mit der Ukraine nicht auf. Das war nur sein erster Schritt. So, das sind diese Hintergründe jetzt mal so von dem, wie Sie das auch in der Ukraine so leben oder erlebt haben, auch diese ganzen Auseinandersetzungen im Osten der Ukraine, Donetsk und Lugansk. Natürlich gab es dort gab es da verschiedene Dinge, die man nicht ganz so auseinanderhalten kann in Schwarz und Weiß. Aber definitiv stand diese Frontlinie und der Beschuss, der während der Waffenstillstandszeit regelmäßig war und der den Medien gar nicht mehr so erschienen ist, war in der Regel immer von der Seite der Separatisten auf ukrainisches Gebiet. Entgegen aller russischen Propaganda, die heute gebracht wird, dass Russland diesen Krieg mit der Ukraine beginnen musste, weil ein Kriegsplan der Ukrainer vorgelegen hätte, diese Ostgebiete und die Krim einzunehmen. Und weil dort ein Genozid von den Ukrainern an den russisch Sprechenden dort verübt worden ist, der niemals stattgefunden hat. So, Sie beide können doch fragen, Sie waren in den Schützengräben, Sie waren an der Frontlinie und haben das berichtet, wo Sie dort waren. Der Oleg, währenddessen Sie dort waren, gab es auch Beschuss, und zwar von Separatistenseite auf die ukrainische Seite. So, und als der eben Ezer mit der weiter mal hier war, hatten wir uns auch über das Thema unterhalten. Er hat mir, ganz im Internet konntest du das abrufen. Die Mitarbeiter haben ja mittlerweile von OSZE, die internationalen Beobachter, haben die Ukraine verlassen. Und da gab es tägliche Internet-Einträge über die gemeldeten Raketeneinschläge. Und er hat gesagt, hier pro Tag 60, 70, 80, 90, 100 Einschläge auf ukrainischen Boden vom dem Territorium der Separatisten. Alles nachvollziehbar. Das ist die Wahrheit. Und was macht die russische Propaganda? Sie dreht das Ganze rum, um einen Anlass für einen Krieg zu sorgen. Und leider glauben das nicht nur 50% der russischen Bevölkerung, sondern auch viele Deutsche in den Alternativmedien, die zur Zeit von Corona schon gute Hintergrundinformationen gegeben haben über das ganze Hintergrund, Corona und so weiter bis Great Reset. Aber jetzt in dieser Sache, was Russland, Ukraine betrifft, komplett versorgen und dieser Lüge aufgesessen sind. Dass die Alternativmedien, die bisher versucht haben, den Linksruck unserer Regierung, dieses Aufbauen einer Diktatur auch in Deutschland mit Kontrolle, mit Einschüchterung, Manipulation, jetzt ganz klar ans Licht zu ziehen, sind irgendwo verblendet und erkennen nicht, dass diese Linksrichtung, dieser kommunistische Geist, dieser antichristische Geist mit Manipulation und Kontrolle und aus dem russischen Lager viel, viel extremer ist, als wie das, was wir hier in Deutschland erleben. Das heißt, sie erkennen nicht, dass es derselbe Geist ist in einer viel stärkeren Auswirkung und fallen auf diese russische Propaganda rein. Deswegen auch die Mainstream-Medien, die Alternativmedien, ist viel Lüge und russische Propaganda dabei, lasst es sein. Was dieser Geist tatsächlich vorhat, das ist eine absolute Kontrolle. Das ist, was du in Russland erlebst. Das ist das, was geplant ist für die ganze Welt. Eine absolute Kontrolle, dieser kommunistische Geist, der gesamten Bevölkerung, eine Gleichschaltung, eine reiche Oberschicht und eine arbeitende Unterschicht. Die Mittelschicht komplett raus. Die Denker, die denken, komplett entfernt. Wie viel haben sie jetzt schon? 12.000, 13.000 eingesperrt, die auf der Straße gegangen sind. Die Medien abgeschalten, dass die Bevölkerung nicht mehr von der Realität informiert werden kann, sondern nur noch von ihrer eigenen Propaganda über das russische Fernsehen. Und eine absolute Kontrolle über die Gedanken, über die Worte und über die Taten des Bürgers. Das läuft dort. Und dieses System wollen sie mit aller Macht auf diese Länder bringen, die seit dem Zerfall der Sowjetunion unabhängig geworden sind. Sprich auch die Ukraine und die baltischen Staaten. Das heißt, Putins größtes Ziel ist, die Grenzen der ehemaligen Sowjetunion wiederherzustellen. Für ihn war dieser Zerbruch in 15 einzelne Staaten der Sowjetunion das größte Desaster des 20. Jahrhunderts. Und das versucht er mit aller Macht wiederherzustellen. Und das ist sein Bestreben. Und was ihn antreibt, was ihn als Vorbild gilt, ist das alte Byzantinische Reich bzw. der Zar und diese Vormachtstellung, diese Machtausübung, Kontrolle über eine ganze Nation und dann über zumindest erstmal die Grenzen der ehemaligen Sowjetunion. Das ist ein großes Vorbild. Und das hat uns die westdeutsche Politik, die europäische Politik, alles komplett unterschätzt. Einer, der das ziemlich klar geäußert hat, das war ein enger Mitarbeiter, ein russischer Pastor von David Hathaway. David Hathaway hat viele Jahre in Russland missioniert und ein enger Mitarbeiter hat, bevor es zu dem Krieg kam, wo der Aufmarsch am Anfang noch war, hat dieser russische Pastor gesagt, ihr Europäer, ihr habt gar keine Ahnung. Ihr denkt immer, Putin und die russische Bevölkerung haben dieselben Grundeinstellungen wie ihr. Und er sagte, nein, das sind Asiaten und die haben ein ganz anderes Gen in sich. Dieses Eroberungsgen von Genghis Khan zum Beispiel, der damals auch bis Polen war. Weil Europa erobert hatte. Das wurde nur gestoppt, wo Genghis Khan damals, gestorben ist. Dann hat er seine Truppen, sie haben sich dann wieder zurückgezogen, sonst wären wir damals schon von den Mongolen hier eingenommen worden. So, also dieses Eroberungsgen steckt dort drin, hat dieser russische Pastor gesagt. Das sind alles Informationen von Leuten, die im Land leben. Und er hat damals gesagt, unterschätzt das nicht, Russland wird die Ukraine angreifen. Entgegen allen Beschwichtigung und Verhandlung, das war alles nur Schall und Rauch. Dann bedient sich dort auch Putin immer wieder dieser alten kommunistischen Ideologie. Wir sind die Guten, wir werden angegriffen von den Bösen, die Bösen ist die NATO und es ist der böse Westen. Ja? Und die wollen uns überfallen und wollen uns ihre Kultur aufdrängen und so weiter. Das meiste, was Putin fürchtet, ist nicht die NATO. Das meiste, was er fürchtet, ist, dass in seinem Land ähnliche Demonstrationen geschehen, wie es in Ukraine geschehen ist oder jetzt vor kurzem letztes Jahr in Kasachstan. Habt ihr gesehen, wie schnell er dort seine Spezialeinheiten hingeschickt hat, weil Kasachstan hat einen russisch nahen Chef, dass diese Nation nicht abfällt. So, weil wenn dort sich dieser Geist regt, dass die Bevölkerung auch mal mehr Freiheit will, das bedeutet für ihn einen Zusammenbruch seines geschaffenen Machtsystems. Er hat seine Macht gesichert bis 2035 per Gesetz. Er sieht sich schon als Zar und seine oberste Regierungsriege kommt aus derselben Umgebung wie er. Putin ist und bleibt KGB und Mafia. Das hat er hier in Dresden gelebt und das ist er bis jetzt immer noch. Und so hat er sich an die Macht gearbeitet und seine engsten Mitarbeiter sind KGB und Mafia-Bosse. So, und denen hat er natürlich dann auch zu Reichtum verholfen. Und wenn sich in seinem Land was bewegen würde, ist ähnlich wie in der Ukraine, wenn sich das fortsetzen würde, ostwärts, würde dieses Machtsystem in sich zusammenfallen. Und das ist seine größte Angst. Deswegen geht er mit aller Macht dagegen vor. Und damit benutzt er eigentlich auch, bedient sich dieses Feindbildes. Es braucht immer ein Feindbild, um Leute zu manipulieren. Das hatten die Nazis, das Feindbild damals. Und das wird jetzt genauso gebraucht. Der böse Westen. Ja? Und du kannst diesen Konflikt aber nicht so einordnen, der böse Putin, die gute Ukraine, böse Putin. Sondern es gibt schon irgendwo Verknüpfungen, wo das alles irgendwo ein Stück zusammenspielt. Aber der Hauptteil liegt wirklich in diesem Aufbau dieses Schwarz-Weiß-Feindbildes der russischen Propaganda. Und wir selber haben das ja über knapp 25 Jahre erlebt. Wir haben unter russischer Besatzung hier, sind wir aufgewachsen. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern, wie durch Chuba diese LKW Kolonnen gefahren sind, bei Weißfluss um die Ecke, manchmal ins Schaufenster rein, weil sie nicht die Kurve gekriegt haben, ja, sind sie hier durch die Stadt sich geschlängelt. Und russische Soldaten, wenn diese LKWs liegen geblieben sind, ich sehe die Bilder noch vor mir als Kind, mussten die raus und die haben die angetrieben, mach, da weiter, weiter. Und die haben mit der Kurbel das hantiert. Das heißt, der einfache Soldat hatte hier nichts zu lachen, obwohl das für den einfachen Soldaten hier in Deutschland eine Auszeichnung war, in der DDR zu dienen. Wir haben schon viele bekehrt, ne, weil mutige Christen ihnen Zeugnis gegeben haben. Aber mein Meister hat damals in Chemnitz in der Kaserne immer, die haben dort Bauarbeiten durchgeführt, da sagt, es tut mir so leid, wie die russischen Soldaten behandeln. Ne? Jeden Mittag so eine Schüssel mit Kräubchen, fettischem Fleisch. So, da hatte der Letzte seine Schüssel in der Hand, wollte sich hinsetzen, schon kam der Pfiff, aufstehen, weiter. Dann hat sein heißen Brei noch nicht mal essen können. Also ein Menschenleben hat dort nichts gezählt. So, dann hat man diese russischen Soldaten gezwungen, Waggonladung mit Briketts mit der Hand auszuladen. Den hat man nicht mal eine Schaufel gegeben, alles nur Schikane. Und da waren zwei Kommentare dabei im Internet, die auf meine Aussagen dort reagiert haben. Einer aus Frankenberg, der andere aus Chemnitz, der hat gesagt, ja, ich kann mich zurückerinnern, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Der eine in Chemnitz, der andere in Frankenberg, wie die russischen Soldaten gezwungen wurden, diese Waggons mit der Hand auszuladen. Das heißt, keine Rücksicht auf Menschenwürde. Das ist das Spirit, diese Kontrolle. Ja, diese Manipulation, wie waren wir ausgesetzt, dieser Manipulation, der große Bruder und die tun uns alles Gute. Nee, die haben alles genommen. Und dieser Aufbau des Feindbildes, was wir damals miterlebt haben. Ne? Wir sind auch mit Holzgewehren da durch Rochlitz gezogen in der Ausbildung. Ne? Mussten ja den Feind verteidigen. Gegen Kapitalismus als verteidigen. Das heißt, und unter dieser Propaganda ist auch die russische Bevölkerung aufgewachsen. Und das können wir viel besser verstehen, als wie die Menschen in den Altbundesländern. Dass die gesamte ukrainische Bevölkerung diese Besetzung dieses kommunistischen, antichristischen Systems, nicht nur die Christen, sondern auch jeder Bürger dort, dass die diese Kontrolle dieses Systems nicht haben wollen und dass sie bis aufs Letzte sich dagegen wehren. Kann ich durchaus hundertprozentig verstehen und nachvollziehen. Amen. Was ist mit Nazis in der Ukraine? Sicher gibt es ein paar, aber das wird genauso als Propaganda genutzt wie bei uns vor kurzem. Alle Sachsen sind Nazis. Alle Ostdeutschen sind Nazis. Die Hochburg der Nazis ist Sachsen. Erst war es Dresden. Dieser Tage hieß es mal, die Hochburg der Nazis ist Chemnitz. Ich sagte, oh, was ist denn jetzt passiert? Ihr versteht ja, wo das damals war in Chemnitz, ne, mit diesem Mord an diesen Deutschkubaner. Und dann plötzlich hieß es in ganz Deutschland, in Sachsen wohnen nur Nazis. Ich weiß gar nicht, wo wir hingekommen sind. Ach, beim Schiemann, haben wir einen Schiemann getroffen. Und er sagte, im russischen Fernsehen kam Sachsen, alles braun, alles Nazis. Sagt er, ihr wohnt dort, ist das wirklich so? Ich sagte, Schiemann, russische Propaganda. Natürlich gibt es Nazis in Sachsen, auch in ganz Deutschland, NPD zum Beispiel. Natürlich gibt es das. Aber das heißt doch nicht, dass alle Ostdeutschen Nazis sind. Genauso wenig sind alle Ukrainer Nazis. Wenn Putin spricht, ich will diese Regierung und das Land entnazifizieren, ist das einfach nur Propaganda. Wenn der Präsident ein Jude ist, und die Regierungsmitglieder sind nicht komplett Nazis. Die haben, was für ihn ein Nazi ist, für Putin, ist jemand, der seine eigene Identität als Volk sucht. Und manchmal gibt es auch Parallelen in unser Land. So, und wiederum, diejenigen, die hier gegen die das so klar erkennen, was hier an Propaganda läuft in Deutschland, blicken das gar nicht, was aus Russland kommt und nehmen das für bare Münze. Deswegen glaub nicht den Medien. Solche Lügen verbreiten. das größte Problem, was die Ukrainer die ganzen Jahre, das haben wir gehört vor dem Maidan, das haben wir gehört bis zum Schluss, wenn wir dort waren. Das größte Problem, was die ukrainische Bevölkerung mit ihrer Regierung hatte und hat, war Korruption. Das heißt, diese Regierung ist nicht vollkommen demokratisch, wie man das nennt. Da gibt es auch Verbindung zu Oligarchen und so. Das heißt, das größte Problem, haben die uns immer gesagt, was wir mit unserer Regierung haben, ist Korruption und nicht Nazitum. So, und der jetzige Präsident Zelensky hatte sich wohl als Wahlziel gestellt, oder wenn er an die Regierung kommt, dass er gegen diese Korruption vorgehen wollte und hat irgendwelche Gesetze erlassen. Das war das Hauptproblem. Und nicht das, was Putin beschreibt mit seinen Nazis oder Entnazifizierung. Versteht ihr? Amen. So, das nächste. Wie hat man jetzt seit Corona diese ganze Welt polarisiert? Man hat sie durch Corona, Impfung, jetzt der Krieg, dann kommen Klima, Energiepolitik und zukünftige Enteignung der Bevölkerung. Das hat alles etwas damit zu tun mit dieser Agenda 2030, mit diesem Great Reset, mit dem Endresultat, die Synthese einer neuen Weltordnung. Das heißt, dieser Krieg spielt einfach in diese Richtung mit rein. Wie hat man angefangen, seit Corona diese Polarisierung herauszufahren, die bis in christliche Gemeinden sich etabliert hat? Ganze Gemeinden sind auf Grundlage dieses teuflischen Geistes, der dort Spaltung bringt, auseinandergeflogen, nämlich in Pro und Contra, Impfung zum Beispiel. Der einen dafür, die anderen dagegen, der einen für die Maßnahmen, die anderen dagegen. Ja? Und das braucht es, dieses Gegenseitige, damit man dann kommen kann und sagen, hier geht's entlang. So, und viele Christen sind dort reingefallen. Hier zum Glück nicht, aber es gibt Gemeinden, die da echt bis heute noch zu tun haben. Hier, das nächste ist mit diesem Krieg in der Ukraine, ist genau dasselbe. Diese Medien rufen dort einen spalterischen Geist auf den Plan, speziell in russisch sprechenden Gemeinden. Auch in Deutschland habe ich das schon gehört von mehreren, wo diese Wolgadeutschen, diese deutschstämmigen russischen Aussiedler, die noch sehr geprägt sind, vor allen Dingen die ältere Generation, von dieser russischen Propaganda, wo die aufgewachsen sind. Jetzt kommen hier diese Flüchtlinge her, suchen Schutz und Hilfe, ne, Frauen und Kinder aus der Ukraine. Jetzt plötzlich entlädt sich dieser Konflikt in den russisch sprechenden Gemeinden. Roman müsste schon viel Versöhnungsarbeit leisten. Ne, entlädt sich das hier, dieser Konflikt von da, weil bei manchen von diesen russisch sprechenden Deutschen, die hier wohnen, die haben Verwandte, die kommen ja alle nicht aus der Ukraine, sondern die kommen aus Kasachstan, Usbekistan und Russland und sonst woher. Und die haben, oder aus Sibirien, die haben ja Verwandte, die in diesem Krieg kämpfen, und zwar auf russischer Seite. Versteht ihr? Und jetzt entlädt sich das in der Gemeinde, dieses Ganze. Aber das ist ganz bewusst auch so gemacht oder gesteuert, und diese Polarisierung. Und wir als, ich komme noch drauf, was das für uns zu bedeuten hat. Als erstes, wir dürfen uns weder mit Impfung noch mit diesem Krieg an irgendwelchen Polarisierungen beteiligen. Sondern wir brauchen die göttliche Sichtweise, was sagt das Wort Gottes dazu, und da kommen wir noch drauf. Aber die Hintergrundinformation über diesen Weltwirtschaftsforum, denn dass Putin dort genauso mit Teil ist, neue Weltordnung, wird ja in der Regel verschwiegen. Das nächste, was dir auch verschwiegen wird von den Medien, ist die Rolle der russisch-orthodoxen Kirche. Sie spielt dort eine ganz extreme Rolle in diesem ganzen Zusammenhang. Wer sich das mal, ich habe das mal ausgedruckt von Peter, kann sich das gerne mal durchlesen. Ich gebe bloß mal ein paar kleine Impulse rein. Das heißt, unter der Regierung von Putin ist die russisch-orthodoxe Kirche regelrecht aufgeblüht. Und er sucht wie der Zar oder wie der byzantinische Herrscher vorher der Ostkirche, ne, das war ja Westrom, war in Rom diese weströmische Kirche, und dann die oströmische Kirche war ja dann, und die orthodoxe dann später, das war ja dann in Byzanz oder dann Konstantinopel jetzt, war das dann der Hauptsitz. Und von da gibt es auch diese Verbindung zwischen Staat und Kirche, orthodoxer Kirche. Und das hat der russische Zar dann immer gelebt. Der russische Zar war so eng mit der russisch-orthodoxen Kirche verbunden, was es hier in Deutschland, Europa so nicht gegeben hat. So, und diese Verbindung sucht Putin auch. Er trägt immer stolz sein Taufkreuz und er hat eine enge Verbindung und hat das im Prinzip hochgefahren, bis dahingehend, dass er das Religionsgesetz erlassen hat und eine Verfolgung aller nicht-orthodoxen Christen in Russland. Und solche Sachen werden auch in die Ukraine gekommen, unter russischer Besetzung. Und die Ukraine ist aber, preis dem Herrn, nach der Wende haben die Erweckung erlebt. Der Oleg hat mir erzählt, Menschen bekehrt, Dux bedeutet Heiliger Geist in der Ukraine, die hatten mächtige Erweckungsbewegung, was bei uns ja nicht geschehen ist. Daraus haben sich eine große Anzahl von Menschen bekehrt, Gemeinden wurden gegründet, deswegen hat die Ukraine den höchsten Anteil von evangelikalen Christen in Bezug auf die Bevölkerung in ganz Europa. Und das war dem Feind ja auch ein Dorn im Auge. Und zu uns haben sie immer gesagt, diese Bewegung des Geistes, die waren im Gebet viel, viel stärker wie die Deutschen. Da könnten wir uns noch so viel abgucken, und lernen, wie sie im Gebet stehen, mit welcher Ausdauer, über Stunden. Ne? Wo hier manchmal noch 15, so eine halbe Stunde. Und diese Ausdauer im Gebet, im Wort und einfach das ist einfach ein Beispiel, wo wir Deutschen noch weit hinterher hängen, noch. Aber das ändert sich jetzt mittlerweile seit dieser Situation schon langsam. So. Und sie haben immer gedacht, sie bringen Erweckung nach Europa von dem, was sie dort erleben. So, und wie gesagt, das war dem Feind auch ein Dorn im Auge. 2018 hat sich die ukrainische orthodoxe Kirche von der russisch-orthodoxen Kirche abgespalten, hat sich selbstständig gemacht. Sie wollte unabhängig werden von der russisch-orthodoxen Kirche aus verschiedenen Gründen. So, und das war natürlich diesem Patriarch da in Moskau ein Dorn im Auge. Und dieser Patriarch, Kirill der Erste, ist ein enger Kumpel von Putin. Oleg hat mir das immer gesagt. Dieser Patriarch in der russisch-orthodoxen Kirche in Moskau ist ein alter Freund von Putin, nämlich ein KGB-Offizier und ein Mafia-Boss. Und Putin hat ihn postiert. Da hat er bloß so eine Mütze auf, macht er mit den Kerzen rum. Aber das ist ein Wolf im Schafspelz im wahrsten Sinne des Wortes. So, weil innerhalb in der orthodoxen Kirche, das wird als steuerfreier Raum genutzt, dann werden dort Zigaretten gehandelt, Alkohol und Drogen. Weil wenn du aus der orthodoxen Kirche rausgehst, hast du ja wieder Staatsgebiet, aber innerhalb zählt das als staatsfreie Zone und da werden die ganzen Mafia im Untergrund, also wird das abgehalten. Das heißt, nicht jeder russisch-orthodoxe Christ ist gleich in diesem System, aber die Führungsriege schon. Oleg hat gesagt, immer, viele russisch-orthodoxe Priester waren zu Kommunistzeiten und bis in die jetzige Zeit KGB-Offiziere parallel. Wir würden sagen, zu DDR-Zeiten Stasi und Pfarrer. Und das gibt es dort in Größenordnung bis zum heutigen Tag. So, und so hat er dort seine Verbindung so stark aufgebaut, hat seinen Kumpel dort eingesetzt und dieser spricht seit Jahren davon, dass Russland die Gebiete einnehmen soll und dass die der ehemaligen Sowjetunion. Er spricht schon Jahre davon und hat seine Gläubigen in Anführungsstrichen schon darauf vorbereitet, dass es jemand braucht, der das dann auch noch in die Praxis umsetzt. Und er hat gesagt, wir müssen mit aller Macht die ukrainische selbstständige orthodoxe Kirche wieder unter das Dach der russisch-orthodoxen Kirche bringen. Und als du am Anfang die Forderung Putins gelesen hast, was er gefordert hat von der Ukraine, manche haben das übersehen, an fünfter Stelle stand, die ukrainisch-orthodoxe Kirche soll wieder zurückkehren, unter das Dach, ihre Unabhängigkeit aufgeben, unter das Dach der russisch-orthodoxen Kirche zurückkehren. Hat er als Forderung mitgestellt. Liest jetzt nicht mehr so, aber das war eine anfängliche Forderung, weil diese russisch-orthodoxe Kirche sieht sich als die Kirche aller Orthodoxen. Und außerhalb von ihr sind alles Sekten. Und man hat über die Jahre hinweg jetzt nicht nur die russisch-orthodoxen Kirchen Christen darauf vorbereitet, auf die Gebietserweiterung, was dieser Kirill über Jahre gepredigt hat, dieser Patriarch, sondern man hat sie auch dahingehend KGB manipuliert und hat gesagt, wir brauchen jemanden, der einen Glaubenskrieg führt und unsere verfolgten Geschwister in der Ukraine von der Knechtschaft der unabhängigen ukrainisch-orthodoxen Kirche und der Nazi-Regierung befreit. Das heißt, viele russische orthodoxe Christen glauben und beten und stehen hinter Putin, weil er der Befreier der verfolgten Christen ist in ihren Augen. Seht ihr, wie total teuflisch verdreht das ist? Man hat das Feindbild, nämlich die unter dem Dach dieser unabhängigen orthodoxen Kirche in der Ukraine sind, diese Christen dort werden verfolgt. Und die muss man befreien mit Waffengewalt und sie wieder zurückzuholen. Das liest du in den Medien so nicht so stark, aber das ist keine Verschwörungstheorie, das ist tatsächlich so. Und diese Woche habe ich zufällig bei den Medien genau das gefunden, dass man mal näher hingeschaut hat, was dieser Patriarch Kirill eigentlich für eine Funktion hat. Und jetzt liest du, was Oleg mir immer erzählt hat, liest du jetzt offen in den Medien, dass er ein früherer KGB-Offizier war, dass er jahrelang schon gepredigt hat, wir müssen die Grenzen der alten Sowjetunion wieder aufbauen und so weiter und so fort. Und dass innerhalb der orthodoxen Kirche doch eine Reihe von KGB-Offizieren ein Priesteramt innehaben. Das liest du jetzt öffentlich in den Medien. Und das ist eine Wahrheit, die über Jahre hinweg so nicht gesprochen wurde. So, und in diesem Zusammenhang hast du mal ein Muster von dem Geist, der Kommunismus ist ein antichristischer Geist, vom Geist des Antichristen in so einer engen Symbiose, also Verbindung mit dem falschen Propheten. Das ist nicht der Antichristen, der falsche Prophet. Das ist nur diese Verbindung, die man in Zukunft mal in Realität weltweit sehen wird. Aber das ist dieses Muster. Deswegen hat dieser Patriarch sich jetzt zu diesem Konflikt, diesen Gräueltaten an der Zivilbevölkerung in der Ukraine noch kein einziges Mal geäußert. Denn ein Kirchenführer, der für den Glauben von Jesus eintritt, für die Nächstenliebe und so weiter, da müsste schon lange mal seine Stimme erhoben haben. Hat er nicht gemacht. Er hat damals nichts gesagt zur Krim. Warum? Das ist Gebietserweiterung für ihn. Beim Einmarsch der Krim, diese Soldaten, die dann ohne Uniform, Staatskennzeichen dort einmarschiert sind, sie wurden vorher von diesen Patriarchen noch gesegnet. Versteht ihr? Das ist auch noch eine Seite, die dort eine Rolle mitspielt und wie man die Bevölkerung dort manipuliert und ausrichtet. Gut, soweit auch mal zu den Hintergründen. Was hat das Ganze mit uns zu tun heute? Was sagt das Wort Gottes dazu? Jesus hat es gesagt, Matthäus 24, 6, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Erschreckt nicht, es muss so geschehen. So, und jetzt geschehen diese Dinge vor unseren Augen und Jesus hat gesagt, ich habe es euch vorausgesorgt. Diese Dinge, wenn sie jetzt geschehen, erschreckt nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns heute hier, weil manchmal, wenn man spürt, wenn man das aus erster Hand immer hört und im Gebet ist und man merkt, dass sich das nicht ganz so verlieren wird, dann muss man aufpassen, dass man die Angst und die Furcht und die an Jesus abgibt. Amen. Ohne Furcht, erschreckt nicht, denn es muss so geschehen. Ich hatte ja letztes Jahr im Herbst, wie kann man das einschätzen jetzt hier, wo es darum ging, auch in der Gemeinde hier mit Impfpflicht und was kann man machen dagegen, ne, im Gesundheitsbereich und dann die weitere Impfpflicht, diese Furcht. Und dann hat mir der Herr, ich glaube Ende letzten Jahres oder im Herbst, Ende des letzten Jahres, sagte, lass es mal, denk nicht weiter über Impfpflicht Corona nach. Es wird etwas kommen, was Corona und Impfpflicht in den Schatten stellt. Und das ist genau das, was wir haben. Selbst Lauterbach spricht kaum noch über, nicht mehr so viel über die Gefahr von Corona, sondern er hat ein bisschen sein Podium verloren. Weil diese Nachrichten wiegen jetzt von dran. Und was sprechen Politiker jetzt? Wir haben Angst vor dem Dritten Weltkrieg. 67% der deutschen Bevölkerung, sagen wir rund 70, haben Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Vor Corona hat keiner mehr Angst. So, und was ist das? Jesus hat gesagt im Vers 8, dann kommen ja Seuchen noch im Vers 7, und dann sagt er, das aber ist der Anfang der Wehen, Matthäus 24. Das ist der Anfang der Wehen. Und wenn die Wehen mal angefangen haben, ist die nächste immer stärker. Ich habe den Herrn jetzt nochmal gefragt, Herr, wie kann man das einordnen? Wie kann man das verstehen? Was sagst du? Und wo ich es in meinem Geist gespürt habe, wo der Herr spricht, es geht weiter. Bereitet euch vor, es geht weiter. Die nächste Wehe. Das heißt, es wird zunehmen und diese Dinge, die dann noch geschehen, haben nur ein Ziel. Das sagt Jesus in Lukas 21, Vers 31. Dann sagt er, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen, dann wisst, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Das heißt, für uns bedeutet keine Furcht zu haben, wenn wir sehen, dass die Dinge anfangen zu geschehen, dass das Reich der Himmel nahe herbeigekommen ist. Und Jesus hat auch in Matthäus 24 auch gesagt, siehe, ich habe euch das alles vorhergesagt. Und dort warnt er auch vor Verführung. So, und dann mal ein Einschub, was hat das mit uns heute zu tun? Reduziere auf ein deutliches Minimaß deinen Medienkonsum. Die Nachrichtenmedien generell. Es ist wichtig, informiert zu sein von den richtigen Quellen. Definitiv. Du kannst nicht einfach hinsetzen, es geht mich alles nicht an. So geht es definitiv nicht. Aber reduziere das Hintergrundinformation, dies und das. Reduziere das auf ein Minimum, weil die Verführung, von der Jesus spricht, Matthäus 24, kommt nicht nur über falsche Lehre, sondern die Verführung kommt auch ganz stark über die Medien. Und viele Christen stehen unter dem Einfluss dieser Verführung von Medien. Mainstream oder anderer, je nachdem. Beides hat Verführungscharakter in sich, weil der Fürst dieser Welt beide unter seiner Kontrolle hält. Deshalb informiere dich aus sicheren Quellen, reduziere das, weil das bringt nur Furcht und Unruhe hervor und kein Leben. Und konzentriere dich jetzt viel mehr auf das, was Jesus gesagt hat, Gebet und Wort Gottes. Diese Kombination. Gebet und Wort Gottes. Daraus kommt geistliche Stärke. Und unsere Antworten kriegen wir aus dem Wort Gottes, was diese Situation betrifft. Weil Gebet, Beziehung zu Jesus, er ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Und sein Geist ist die Wahrheit. Außerhalb von Jesus, seinem Wort und dem Heiligen Geist gibt es keine Wahrheit. Du kannst von allem getäuscht werden. Außer von Jesus, seinem Wort und der Wahrheit. Deswegen in diesen Zeiten der Verwirrung, der Verunsicherung, der Desinformation, schraub das zurück und konzentriere dich auf das Wort Gottes. Vertiefe dich, sinne nach über dem Wort, was wir die letzten Sonntage hatten, hier an Predigten, ne? Über das Kreuz anwenden, das Wort Gottes essen. Setz das praktisch um. Das hat für dich in Zukunft eine elementare Bedeutung. Es ist nicht einfach so, ich mach's mal oder mach's nicht. Sondern das hat so eine wichtige Bedeutung in der Zukunft, dass du nicht verführt werden kannst. Weil aus Gebet und dem Wort Gottes, Beziehung zu Jesus und Beziehung zu seinem Wort, daraus kommt geistliche Stärke. Und das brauchen wir, um zu überwinden. Anwenden, ich kann es euch noch immer wieder sagen, anwenden musst du selbst. Und jetzt ist wohl eine Zeit, wo man daran nicht mehr vorbeigehen kann. Wir brauchen alle diese geistliche Stärke. Jesus hat gesagt, bleibt in mir und bleibt in meinem Wort. Bleibt in mir, bleibt in meinem Wort. Er hat nicht gesagt, bleibt in mir und bleibt in den Medien, sondern bleibt in mir und bleibt in meinem Wort. Daraus kommt das Leben und der Weinstock bringt Frucht. Denn wir sind berufen, inmitten dieser Zeit Frucht hervorzubringen, weil das ist die Zeit, wo wir jetzt gebraucht werden, wie es im Lobpreis schon kam, ne? Mit dieser Aufforderung aufzustehen, das Evangelium zu verkünden, dass durch den Heiligen Geist geschieht. Das kam sogar durch Sprachenrede und Auslegung heute. Also der Herr hat deutlich in diese Richtung gesprochen, worauf wir uns fokussieren sollen. Noch eine andere Aussage, raus aus den Sackgassen. wo du merkst, dass du in Sackgassen steckst, wo du dich geistig festgefahren hast über Jahre hinweg, wo du merkst, ich stecke hier fest in meinem eigenen Fleisch, in meinen eigenen Dingen, ich komme nicht raus. Jetzt ist die Zeit, dich mit aller Macht aus deinen Sackgassen herauszubegeben und wieder auf die Spur zu kommen, der Nachfolge von Jesus Christus. Amen. Das Kreuz anwenden und zurück zu ihm. Dinge nicht mehr aufschieben. Das Fleisch schiebt alles auf. Ja, dann machst du es im nächsten Mal. Auch deine Vergangenheitsaufarbeitung, was auch immer. Dinge, die du Gewohnheiten ändern musst, das hast du immer aufgeschoben. Das Fleisch hat immer die Tendenz, wenn der Gedanke dir kommt, das Empfinden, ich muss jetzt mal doch in die Richtung gehen, da kommt, ach nee. So, und dort musst du das Kreuz anwenden und überwinden. Wenn du das nicht machst, jetzt, wenn du anfängst, ich sage dir eins, das wird dir in Zukunft zu einem Problem werden, zum Verhängnis. Beispiel, Sascha Sveda haben über Jahre hinweg jetzt in der Westukraine jüdische Menschen besucht und haben sie aufgefordert, macht eure Dokumente fertig, reist nach Israel aus, macht eure Dokumente fertig. Ja, uns geht's doch gut hier, wir leben ruhig und was wollen wir denn jetzt Dokumente fertig machen nach Israel aus? Hier geht's doch gut. Und die haben es nicht gemacht, nur wenige. Und die haben immer wieder gesagt, mach die Dokumente fertig. So, und dann plötzlich, wie sagt Jesus, kommt der Tag wie ein Fallstrick. Und wer nicht vorbereitet ist, der ist halt nicht vorbereitet. Und das ist ein Riesenproblem. Und jetzt sind sie hier und jetzt rufen diese Juden sie an, sagen, help me, mach meine Dokumente fertig bekomme. Weil die israelische Regierung hat schon Busse geschickt und fliegt dann nach Israel zurück an die polnische Grenze und so weiter. Aber die nehmen erstmal nur diejenigen an, die ihre Dokumente fertig haben. Na, den Nachweis der jüdischen Herkunft und alles drumherum. So, und diejenigen, die immer gesagt haben, no, man hat doch alles Zeit, nur das Fleisch. Ach, das hat nochmal, nächster vielleicht, was soll ich denn jetzt? Die stehen jetzt alle da und die sind voller Panik, weil das jetzt immer mehr drückt. Plötzlich tauchen Leute auf, sagten sie, die sagen, wir sind Juden. Die ganzen Jahrzehnte haben sie sich in keiner jüdischen Kommunität gemeldet. Plötzlich erinnern sich, aha, ich habe jüdische Wurzeln. Die sie bisher verborgen haben, aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, ich mache es kurz, wer nicht vorbereitet ist, für den kann es zum Verhängnis werden. Deswegen jetzt raus aus den Sackgassen, nichts aufschieben, klar Schiff machen. Den Preis bezahlen, alle Zeit auf Jesus schauen, was hat Jesus gesagt? Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Auf ihn schauen. Auf Jesus schauen, dort hast du immer wieder Leben. Das praktiziere ich jetzt schon eine gewisse Weile. Und das gibt meiner Seele echt, oder meinen ganzen Menschen, meiner Persönlichkeit immer wieder Ermutigung und neues Leben. Wenn man bestimmte Gedanken denkt oder Sachen hört, und dann wende ich mich ab, schaue auf Jesus, und dann merke ich, wie wieder Leben kommt. Ausrichtung. Weil wir sind ja berufen, den Menschen zu helfen. Diese Dinge, die wir über Jahre hinweg gelernt haben und manchmal vielleicht gar nicht so umgesetzt haben, die werden jetzt Realität. Das zur Praxis anwenden. Das Wort tun. François hatte auch noch gesagt, wo er dann mit Axel hier in Südafrika da im Predigtdienst war, bei der letzten Veranstaltung, kam dann ein Teenager, ein Schwarzer, nach vorn und da sagte, konntest du richtig merken, da war unterm Geist Gottes. Und der hat dann nur gesagt, so spricht der Herr, ich will noch vieles Neues schaffen, aber ihr seid zu faul geworden. Ihr seid too lazy, ne? Zu faul geworden. Euch ist euer eigenes Leben viel wichtiger als wie die geistlichen Dinge, deswegen kann der Herr nichts Neues schaffen. Und das hat dort richtig reingehauen. Und das sagt der François, das ist ein Wort Gottes für die gesamte westliche Christenheit. Also, jetzt ist die Zeit, wie der Susi das ja schon hatte, aufzustehen und die Dinge zu richten im Lobpreis. So, und dann müssen wir auch bei allen Dingen, die noch geschehen, Spaltung hervorrufen könnten, immer aufpassen, dass wir untereinander die Einheit halten. Denn an der Liebe und Einheit untereinander, daran erkennt die Welt, dass Jesus gesandt wurde. Und preis dem Herrn, er hat Gnade geschenkt, dass das durch Corona hier super funktioniert hat, die Einheit, dass da keine extremen Dinge reinkommen sind und Spannungen, sondern auch jetzt mit dieser Sache nicht. Achtet drauf, keine spalterischen Gedanken. Lasst Dinge auch stehen, aber macht die Einheit, die Liebe zum höchsten Gebot. Denn nur daran kann die Welt erkennen, dass Jesus gesandt wurde. Und diese Liebe hat einzig und allein die Kraft, diesen Hass, diese Verwirrung zu überwinden. Wenn wir das nicht mehr haben, sind wir ohne Luftwaffe, ohne Artillerie, ohne nichts. Dann haben wir keine Kraft mehr als Christen. Amen. Und das sind alles dämonische Kräfte, die genau das wirken, behindern. Das nächste, wir erkennen genau vor unseren Augen, was damals schon David Wilkerson prophezeit hatte, 1974, später 88, 89, Bull Cain, die alle prophezeit haben, dass der eiserne Vorhang fällt, dass Deutschland wieder eins wird. Und sie haben gesagt, dass es für einen gewissen Zeitraum der eiserne Vorhang hochgeht, also Kommunismus, und dann sich wieder senkt, wieder zugeht. Und einer hat wohl was von 30 Jahren damals prophezeit und wir haben jetzt reichlich 30 Jahre. So, und mit diesem Krieg ist dieser eiserne Vorhang wieder geschlossen. Also die Welt nach dem Krieg wird nicht mehr so sein wie vorneweg. Dieser Tage hat ein Wissenschaftler, Politikwissenschaftler aus Moskau, ein Russe, hat genau das als Überschrift geschrieben. Der eiserne Vorhang ist wieder geschlossen. Ich dachte, okay, das kenne ich irgendwer. Das hat David Wilkerson genauso gesagt. So. Und das bedeutet, wir müssen damit lernen, damit zurechtzukommen, uns auf diesen Sachverhalt einzustellen. Wie der Franz war auch damals 2007 prophezeit hat, dass Veränderung innerhalb einer Stunde nach Deutschland kommt. Dass Putin mit der Ukraine nicht aufhört, er hat mir das vor kurzem auch erst zugesagt, dass er das Empfinden hat, dass als nächstes die baltischen Staaten dran sind und Moldawien befürchtet das ja ähnlich. So. Und François hat er dann in dieser Vision auch diese Raketen auf Deutschland gesehen. Vielleicht als Reaktion auf diesen Konflikt dann mit den baltischen Staaten. Und er hat aber auch gesehen, dass die Christen in Deutschland dann beten wie nie zuvor. So, lasst es doch jetzt schon anfangen zu beten wie nie zuvor. Nee, erst dann, wenn es die Not im Land ist, lasst uns jetzt schon ein Gebetsleben entwickeln, zu beten wie nie zuvor, für dich persönlich und als Gemeinde. Amen. Beten wie nie zuvor, weil Gebet wirkt Veränderung, ein Gebetsschild aufrichten. Man hat auch viele gute Zeugnisse gehört von der Ukraine, wie durch Gebet Dinge sich doch verändert haben. Und alleine, dass dieses immer noch andauert und diese Gebietsgewinne noch nicht so gravierend waren, wie eigentlich gedacht, ist auf Gebet zurückzuführen. So, und dann kommt unsere Zeit. Lasst uns jetzt darauf vorbereitet sein, lasst uns jetzt ausgerichtet sein mit voller Hunger nach dem Heiligen Geist, weil dann wird das geschehen. Inmitten dieses turbulenten Durcheinanders, wenn hier Leute in Deutschland doch total erschüttert werden und nicht mehr einen auswissen, dann ist unsere Zeit aufzustehen und Licht und Salz zu sein. Ohne Furcht, voller Hoffnung und weil die Leute dann kommen und die Wahrheit suchen und sie brauchen Menschen, die nicht voller Information sind, sondern voller Wahrheit. Weil deine Informationen nützen dir in dem Moment dann nichts mehr oder nicht mehr viel, sondern die Menschen suchen Wahrheit und die ist in Christus, Jesus, seinem Wort und seinem Geist. Und es braucht Gemeinden, in denen die Wahrheit wohnt. Was hat Paulus gesagt? Gemeinden sind der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und dort wird der Heilige Geist sich so mächtig bewegen, dort werden Zeichen und Wunder geschehen. Das werden Zentren werden von Ruhe, von Shalom, während es draußen tobt, von Heilung, Freisetzung, Ermutigung, wo Leute zum ewigen Leben finden. Lieben, und der Herr hat diese Gemeinde, dich und mich, diesen Ort dazu berufen. Es gab Prophetien auch von von mehreren Leuten dahin geht. Aber jetzt rückt diese Zeit immer näher. Der Heilige Geist kommt auf den Überrest. Wir schaffen das sowieso nicht aus eigener Kraft, aber der Heilige Geist wird uns dort mächtig befähigen. Dann kommt die Ausgießung des Heiligen Geistes. Dann kommt die große Erweckung, die man in Deutschland immer herbeigebetet und gesehnt hat, jedes Jahr zu Pfingsten. Die kommt dann. Der Heilige Geist fällt nicht auf eine gebetskraftlose, schlaffe, bequeme Christenheit. Das sind die mit Unterhaltung beschäftigt ist. Das hat Franz Bamme auch gesagt. Er sieht das ein Stück so. Und deswegen braucht es diese Erschütterung, ein Aufwachen, und dann kann der Heilige Geist kommen. Amen. Das hat es was mit uns zu tun. Unsere beste Zeit kommt noch, inmitten dieser Situation Menschen zum Herrn zu führen. Was hat Schimon mir jetzt gesagt vor ein paar Tagen? Sagt, seine Leute gehen täglich in die Flüchtlingszentren, Aufnahmezentren in Chisinau, predigen den Leuten das Evangelium, die entwurzelt sind, plötzlich über Nacht fliehen mussten, die keinen Halt mehr haben. Das Ganze, was es ihr Leben ausgemacht hat, ist weg. Und sie beten für die Leute, sie führen sie zum Herrn, sie evangelisieren. Amen. Ich habe diese Woche gesagt, im Gebet, danke Herr, dass du mich in diese Zeit hineingeboren hast. Amen. Damit habe ich mich selber ermutigt. Man muss immer so mal so Proklamationen machen. Ne? Danke Herr, dass du uns in diese Zeit hineingeboren hast. Amen. So, und als letztes noch, Gott regiert. Das dürfen wir nie vergessen. Gott regiert, auch inmitten dieses Chaos. Gott sitzt auf dem Thron. Dem Vater und Jesus entgeht nichts, auch gar nichts. Und er lacht, wie im Psalm 2, über die Bestrebung der Menschen, gegen ihn aufzustehen und seine Gesetze abzuschütteln. Er lacht über sie, er regiert und er ist souverän und immer in Ruhe. Gott hat nie Stress. Und Gott ist immer in Kontrolle. Und er weiß immer, was geschieht. Amen. Und das ist unser Vater. Und das möchte der Heilige Geist inmitten dieser Situation, das müssen wir immer mehr erkennen. Gott, dein Gott, mein Gott, regiert. Amen. Auch wenn wir viele Dinge nicht verstehen können. Und der Great Reset, der kommt definitiv, hundertprozentig. Weil es in der Bibel steht. Was steht in Offenbarung 21,5? Siehe, ich mache alles neu. Amen. A Great Reset bedeutet, etwas in den zurückzusetzen, in den Originalzustand und neu anzufangen. Amen. Unser Gott regiert und er sagt, siehe, ich mache alles neu. Wenn dich jemand fragt, glaubst du, dass der große Reset kommt, Great Reset kommt, sagst du, Halleluja, ja. Mein Gott sagt, Offenbarung 21,5, ich siehe, ich mache alles neu. Und dann kannst du sagen, oder sagen, oh, ich habe ihr gehört, die Hintergründe, Corona, Krieg, dann Enteignung, was alles kommt. Und dann der große Reset. Sagst du, ja, das schreibt meine Bibel auch. Das ist der Versuch des Menschen, Gott zu spielen. Und es wird ihm nicht gelingen. Das ist die Fälschung. Ich glaube an das Wahre. Glaub doch auch an das Wahre. Amen. Great Reset. Offenbarung 3, Vers 21, Petrus hat es gepredigt über den Great Reset. Vers 20, denn Gott wird den senden, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung all dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Das heißt, Jesus muss im Himmel bleiben bis zu den Zeiten des Great Reset. Dann wird er alles wiederherstellen, denke ich, zurück und neu anfangen, was alle alten Propheten prophezeit haben. Dieser Planet empfährt so einen Great Reset, dass selbst die ganze Schöpfung auf Null zurückgesetzt wird und wir erleben hier auf dieser Erde mit Jesus die Zeiten wie im Paradies. Amen. Wenn der Friedefürst kommt, drückt er auf den Knopf, löscht das Ganze durch Feuer und dann fängt er ganz neu an. Amen. Und Lukas 21, 31, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann seht ihr, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Amen. Ich mache mal hier Schluss aus Zeitgründen, aber ich habe noch zwei andere gute Sachen aus dem Wort Gottes, die dich eigentlich ermutigen, weil Gott ist absoluter Kontrolle. Also machen wir nächste Frage. Weil Prophetien, wo du denkst, oh Mann, was ist denn hier? Ne? Wo du Angst sich breit machst. Wenn du genauer hinschaust, siehst du, Gott regiert. Gott nutzt auch den Deep State für seine Zwecke. Gott regiert. Warum geschehen diese Dinge? Hat Gott keinen Überblick über Rockefeller und wie sie alle heißen? Oder Bill Gates? Nicht klar. Gott regiert. Also neben Stress mit diesen Typen hier unten. Sondern er nutzt sie. Er lässt sie für seine Ziele arbeiten. In dem Sinne, dass sie etwas hervorbringen wollen, nämlich, was das Wort Gottes sagt, die Ausgeburt, die volle Reife der gefallenen menschlichen Schöpfung, hat Jesus doch gesagt. Das Unkraut kommt bis zur Reife. Und das ist das, was wir erleben. Und da kannst du diese ganzen mit einordnen. Das Unkraut kommt zur Reife, bis zur Ernte. Dann gibt es den großen Reset. So lässt Gott sie gewähren und sie arbeiten im Prinzip, dass das Wort Gottes sich erfüllt. Man sagt auch mit diesem Weltwirtschaftsforum, was dahinter steht, ne? Dass diese östliche Richtung mit Russland und China im Konkurrenzkampf steht mit Europa und USA im Hintergrund. Dass die beiden, die im Hintergrund am einen Tisch sitzen, aber jetzt in Konkurrenz zueinander stehen. So, das hat uns die Bibel aber auch gesagt. Das Wort Gottes sagt, dass das Tier 10 Hörner hat und dann kommt ein kleines Horn und schubst mal 30 Hörner raus und nimmt die Stelle ein, also der Antichrist. Ne? Das heißt, diese kommende Welteinheitsregierung, die sind sich definitiv nicht in allen Dingen eins, weil das gefallene Menschen sind, weil das ein satanisches System ist. Nicht, dass du denkst, die sind sich in allen eins und dann übernehmen sie und, nee, die Bibel sagt, kommt einer, stößt drei aus und nimmt den Platz ein. Deswegen beschäftige dich mit dem Wort Gottes und du erkennst, unser Gott regiert. Amen. Und weil wir bei den 10 Hörnern sind, diese 10 Könige, die kommende Welteinheitsregierung bilden und dem Tier dann ihre Macht geben für eine Stunde, da schreibt die Offenbarung, Gott hat es ihnen ins Herz gegeben, zu tun, was sein Wort sagt oder damit sein Wort erfüllt wird. Amen. Habt doch keine Angst vor diesen Menschen. Gott ist in Kontrolle und er gibt ihnen ins Herz, seinen Willen zu tun, nämlich dem Tier, dem Antichristen, für eine Stunde, kann alles nachlesen, Offenbarung 17, für eine Stunde die Macht zu geben. Du musst so nah an Gott dran sein, um zu verstehen, was er macht. Wenn du mit humanistischem Denken rankommst, geht nicht. Gott regiert. Das ist eine gute Stelle, die Lächeln zum Schluss. Weil das ist das Offenbarung, du musst die Offenbarung so lesen, das ist die Offenbarung von Jesus Christus, dass er sich als König offenbart und dass Gott regiert. Und hab auch keine Angst vor der Welteinheitsreligion, die viele Christen noch dann verfolgen wird. Und weißt du, was Gott macht? Gott nutzt diese Welteinheitsregierung, nämlich die 10 Könige, die nutzt er dazu, die Hure Babylon zu richten. In Kapitel 18 steht, Gott wird die Hure Babylon richten, an einem Tag, plötzlich komplett weg. Die Stadt, die über die Könige der Erde gesetzt ist, kannst du auch sagen, die im Hintergrund regiert, Vatikan und so weiter. Lass uns das nochmal angucken, das ist noch ein Wort der Ermutigung. Offenbarung 17, Gott regiert. Die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat ihnen, das heißt diesen 10 Königen der kommenden satanischen Welteinheitsregierung, diesen 10 Königen hat Gott ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen. Vers 17. Und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Das heißt, Gott gibt diesen 10 kommenden Königen ins Herz, sich zu vereinen. Es gibt da bloß noch 10 Führer in der Welt, ne? In Zukunft und in dieser neuen Weltordnung. Und diese werden ihre Macht dem Tier geben, also dem Antichrist, und sie werden das tun, was Gottes Absichten ausführen, die er ihnen ins Herz gegeben hat. Und was? Sie werden die Hure Babylon vernichten. Gott hat das im Alten Testament immer so gemacht, dass die Feinde sich gegenseitig aufgerieben haben. Und dasselbe Prinzip wendet er in Zukunft an. Und Kapitel 18 sagt er dann noch, ich habe euretwegen, ihr Heiligen und Apostel und Propheten, um euretwegen willen habe ich die Hure gerichtet. Er macht das um unsertwillen. Gott im Sitz im Himmel hat mit dieser Hure Babylon überhaupt kein Problem, weil das ist Lichtjahre entfernt. Wir haben das Problem hier unten, weil sie die Christen verfolgt. Und er sagt, es kommt ein Zeitpunkt, dann nutze ich diese satanische Welteinheitsregierung und die werden die Hure Babylon, die Christen verfolgt, richten mit Feuer. Also innerhalb eines Tages wird es die dann nicht mal geben. Gott gibt es ihnen ins Herz, nach seiner Absicht zu handeln. Gott regiert. Amen. Fürchte dich nicht vor dem Kretoset, weil da kommt der Eigentliche vom Gott. Fürchte dich nicht vor der kommenden Welteinheitsregierung und von allen satanischen Hintergründen und alles, was sich so aufbaut. Es muss so geschehen. Gott lässt die Dinge zu und er gibt ihnen ins Herz, diese Hure zu richten. Aber der letzte Teil vom Vers 17, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Es geht, ist alles gemäß seines Wortes. Was hat Jesus immer wieder gesagt? Lasst uns das machen, das tun, damit die Worte Gottes erfüllt werden. Hier steht, Gott gebraucht alles auf dieser Erde, damit sein Wort erfüllt wird. Deswegen, sein Wort ist die Wahrheit, sein Geist, der das erklärt und Jesus, der das lebendige Wort ist. Da hast du die Wahrheit. Amen. Und die Worte Gottes werden erfüllt, Vers 14, dass letztendlich diese 10 Könige mit dem Tier, mit der gesamten Menschheit Krieg führen werden. Und das ist der letzte Krieg, wenn Kriege und Kriegsgerüchte jetzt zu hören sind und auch in Europa. Der letzte Krieg, der geführt wird, bevor Jesus kommt, ist der Krieg, Vers 14, Kapitel 17, Offenbarung. Diese, also der Antichrist mit seinem Herr, den 10 Königen, werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen. Denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Das heißt, Gott arbeitet auf diesen Punkt darauf hin. Er lässt alles geschehen bis zu diesem letzten Kampf, Saraja 14. Ist schon prophezeit, dass die Menschheit gegen Jesus, gegen das Lamm Gottes in den Krieg ziehen wird, gegen Jerusalem. Und dann kommt Jesus zurück und drückt auf den Knopf. Amen. Dann ist der Great Reset. Und das Gute dabei ist, ich finde den letzten Teil des Verses 14, mit ihm, das heißt, wenn Jesus kommt, mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Mit ihm ist die Braut Jesu Christi, die mit ihm zurückkommt. Und das bist du und ich. Wenn wir jetzt diese Zeit nutzen, ohne Furcht zu sein, vorbereitet, voll des Geistes, seine Werke zu tun, ihm nachzufolgen, den Preis der Nachfolge zu zahlen, das Kreuz anzuwenden, die treuen, Auserwählten und Gläubigen, dann sehen wir Jesus, wenn er sichtbar erscheint, sehen wir ihn von hinten. Ich möchte ihm dann nicht ins Angesicht schauen, sondern ich möchte ihn von hinten sehen. Auf meinem schönen weißen Pferdchen mit langer Mähne zu reiten. Halleluja. Ohne Sattel, versteht sich. Und dann Halleluja. Und ich lasse Jesus vorne seinen Kampf kämpfen. Und ich bin einfach, mit ihm sind die berufen Auserwählten und Gläubigen. Amen. Wichtig ist, dass du ihn seinen Rücken siehst und nicht sein Angesicht. Denn das ist der Zorn Gottes, der dann auf die Menschheit ausgegossen wird. was der Konrad so super rausgearbeitet hat, der Zorn Gottes, von dem, den Jesus an unserer Stelle erlitten hat am Kreuz, von dem wir befreit sind, aber der auf jedem Menschen bleibt, der nicht Buße tut, laut Johannes 3, 36. Amen. Seid ermutigt. Ja. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade. Wir danken dir für dein Wort der Wahrheit. Danke, Herr, dass du regierst, dass du auf dem Thron sitzt, Herr, und dass du auch die Ereignisse jetzt in der Ukraine in deiner Hand hältst, Herr. Und wir rufen deine Königsherrschaft darüber aus, dass du regierst, Herr. Und wir senden deinen Geist der Wahrheit auch nach Russland hinein, dass den Menschen die Augen aufgetan werden, Herr, dass sie aufstehen, auch gegen dieses diktatorische Regime, unter dem sie stehen, dass du die Herzensverblendung wegwäschst, aber auch von allen in den Nationen, auch hier in Deutschland, dass sie die Wahrheit erkennen, auch deine Christenheit, und die Wahrheit wird sie frei machen. Und wir segnen die Ukraine, Herr, betest du, deine Hand über ihnen hältst, Herr, und betest du, dass du zum Guten hinausführst, denn du bist der Gott, der den Kriegen wehrt. Und wir sagen, Vater, du regierst, du herrschst, und wir danken dir dafür und offenbarest uns immer mehr durch dein Wort. Amen.